Wertewandel in der modernen Arbeitswelt und Zukunftsfähigkeit. Über dieses Thema sprechen wir heute mit Dr. Daniel Nummer, dem Geschäftsführer der Predictami GmbH, und Professor Bernd Banke, Professor für Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsethik an der Hochschule Reutlingen und Leiter des Instituts für Wirtschaftsethik, Wertemanagement und Compliance. Dr. Nummer, globale Vernetzung, beschleunigte Technologie und digitale Kommunikation, das sind alles oder das bringt auch alles Konsequenzen für den Arbeitsalltag mit sich. Dann kommt natürlich noch das große Thema Fachkräftemangel mit hinzu. Worauf müssen sich Unternehmen einstellen?
Ja, es gibt derzeit natürlich eine große Anzahl von Themen, die für Arbeitgeber und Arbeitnehmer relevant sind. Digitalisierung, Transformation, wir haben Geschlechterdiskussionen. Insofern passiert da draußen gerade ganz viel. Eine authentische Haltung von Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig. Denn das führt dazu, dass man wirklich glaubhaft machen kann, woran und warum man an bestimmten Themen als Unternehmen arbeitet. Und es steigert im Regelfall auch die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Das ist besonders wichtig, wenn man Fachkräfte sucht. Also Fachkräfte werden ja im Regelfall nach Lebensläufen oder nach Kompetenzprofilen definiert. Auch da sollte man sich überlegen, ob man einen zukünftigen Mitarbeiter idealerweise nur nach den Lebenslaufkriterien und nach den Kompetenzbereichen, die auf Zeugnissen stehen, bewertet oder ob man vielmehr auch nach den Persönlichkeitsmerkmalen schaut, um kluge Entscheidungen dafür zu treffen, wer tatsächlich zum eigenen Team und zur eigenen Zielsetzung passt. Und wenn das denn der Fall ist, dann kann man auch davon ausgehen, dass mittellangfristig diese Beziehung zwischen Unternehmen und Mitarbeitern auf perfekter Ebene steht.
Sie haben eben gerade Zielsetzung auch angesprochen. Das ist ja immer der Optimalfall, ne? Wenn das Ziel des Unternehmens und auch der Mitarbeitenden genau das gleiche ist. Würden Sie sagen, zu einem heutigen sehr guten, vorbildlichen Führungsstil gehört auch, dass die Führungskraft auf jeden Einzelnen, jede Einzelne eingeht? Oder ist das aber auch bei sehr großen Unternehmen überhaupt nicht möglich?
Wir sind Menschen und wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen gewertschätzt werden für das, was wir tun. Interessanterweise haben wir alle unsere individuellen Kompetenzbereiche und Interessen. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ein Arbeitnehmer sollte natürlich darüber reden dürfen und umgekehrt sollte ein Arbeitgeber auch darauf eingehen, welche Fähigkeiten ich mitbringe als Person, welche Interessen ich gerne verwirklichen möchte. Wenn ein Arbeitgeber das berücksichtigt, kann man natürlich viel gezielter auch Mitarbeiter einsetzen. Man kann sie befähigen, man kann dazu beitragen, dass die Umsetzung dadurch im Unternehmen gestärkt wird. Es hat also sehr, sehr viele positive Faktoren, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber sehr gut zusammenpassen. Das kann man idealerweise durch individuellen Austausch erreichen, ist natürlich in größeren Organisationen ganz schwer. Man kann nicht jeden Tag mit allen Mitarbeitern sprechen. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig, sehr sensitiv zu sein, wenn es um Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung geht, um einfach in den entscheidenden Situationen dann auch wahrzunehmen, was bedarf es jetzt in der Situation, um Ziele zu beschreiben, um den Weg zu beschreiben und auch jemandem klarzumachen, dass die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten durchaus gefragt sind und dass man vielleicht noch erklärt, wie man plant, diese Kompetenzen einzusetzen.
Ja, das hört sich nach einer sehr schönen Lösung an. Professor Banke, heutzutage ist es so, dass auch die Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit viel mehr im Mittelpunkt steht. Gerade auch für jüngere Generationen sind die Werte unglaublich wichtig, haben auch oft eine andere Vorstellung auch als die ältere Generation oder die vorherige Generation generell von der Arbeitswelt. Wie macht sich das bemerkbar und was passiert eigentlich gerade in den Generationen?
Interessant ist, dass Sie sagen, andere Werte. Bin ich überhaupt nicht so sicher. Denn wenn wir jetzt in Unternehmen arbeiten, und dann ist immer der erste Schritt, was habt ihr denn überhaupt für Werte? Dann werden die gesammelt. Und egal, ob das jüngere Kollegen sind oder ob das ältere Führungskräfte sind, Mann wie Frau, da kommen Werte raus, die wir seit, ich glaube, 100 oder 1000 von Jahren haben. Wir sollen ehrlich sein, wir wollen fair behandelt werden, wir wollen respektiert, gewertschätzt, wie du das nennst, werden. Das sind alles Werte, die wir eigentlich schon lange hatten. Wir leben das anders aus. für jemanden in meiner Generation ist es ein Gebot der Höflichkeit, dass ich sie sieze. Mein Stiefsohn sagt, nein, ich möchte geduzt werden, dann bin ich gewertschätzt überhaupt erst. Was man aber merkt, ist, dass die jüngere Generation, und da setze ich ganz viel Hoffnung rein, diese jüngere Generation wird sich der Werte wieder bewusst. Mhm. Und diese Generation rückt jetzt auf in die Führungsposition, in die Managementposition, und da wird das Ganze dann auch gelebt. Die Frage ist, welche Werte wollen wir haben? Und da können wir eine gewisse Orientierung dann auch gerade der jüngeren Generation geben, sagen, überlegt einfach, wo ihr hinwollt. Und ich meine es wirklich nur teilweise scherzhaft. Ich empfehle die Harry Potter Bücher zum Teil, weil das sind die alten Werte, Aufrichtigkeit, Loyalität, Mut, ja, zueinander stehen und auch Fehler zugeben unter Umständen.
Mhm. Also danke für Ihren Einblick. Ich möchte da gerne noch mal eine Frage hinterher geben. Und zwar, ich hatte schon, oder ich glaube, viele hatten den Eindruck, dass es früher schon darum ging, sehr viel Geld zu machen, sehr viel Karriere zu machen, wo eben jüngere, sage ich jetzt einfach mal so, Menschen heute sagen, mir ist es wichtig, auch ein Familienleben mit in Einklang zu bringen. Ich muss nicht 60 oder 80 Stunden die Woche arbeiten, will vielleicht auch meine Freiheit haben, also Stichwort Homeoffice, Telearbeit etc. Und auch das große Thema Nachhaltigkeit, das sind doch schon andere Werte.
Wenn wir ganz weit zurückgehen, und also nicht in die Steinzeit, aber wenn wir so ins 18. Jahrhundert gehen, das Jahrhundert der Aufklärung, und da gab es diesen großen Schreiber, oder Adam Smith, ja, Wealth of Nations, der schreibt ein Buch, es gibt eine unsichtbare Hand des Marktes, der regelt das dann auch alles schon für uns ganz toll. Man sollte sich darüber im Klaren sein, der Mann war Moralphilosoph. Also der wollte kein Buch über ein Wirtschaftssystem schreiben, sondern der wollte ein Buch über gerechte Verteilung der Güter und der Dienstleistungen schreiben. Gerechtigkeit war sein Thema. Wir haben das, und da gebe ich Ihnen recht, wir haben das umgedreht. Es war die Idee, wir machen ein tolles Produkt, wir haben eine tolle Dienstleistung und dafür kriegst du Geld. Das macht, oder als Incentive, damit du das auch schön weiterentwickelst, billiger machst, handhabbarer machst, was auch immer. Wir haben das pervertiert. Wir haben gesagt, wie kann ich Geld machen, und das, was ich dafür herstelle, was ich verbreite, sage ich völlig wurscht, Hauptsache es gibt Geld. Die Finanzkrise 2008 ist genau ein Symptom dieser Politik gewesen. Bis heute leiden wir darunter. Das Geld kostet ja immer noch nichts und das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Und jetzt fangen wir an, darüber nachzudenken, dass eigentlich Wirtschaft nicht da ist, um Geld zu verdienen, sondern um Leute vernünftig wohnen zu lassen, ihnen bestimmte medizinische, sonstige Dienstleistungen zu geben. Und jetzt geht es wieder so, derjenige, der das besonders gut macht, der soll gerne auch besonders viel Geld haben. Und wenn man jetzt eben an die Leute denken, bei BioNTech etwa, die einen tollen Impfstoff entwickelt haben, der Menschheit hilft, und dann würde ich sagen, ja, dafür kriegst du auch ganz, ganz viel Geld, dass du der Menschheit jetzt geholfen hast. Und die jungen Leute sind sich dessen mehr bewusst, glaube ich. Und da kommen dann andere Werte rein, wobei, ja, vielleicht dann doch ein Wertewandel da ist. Ich will nicht mehr arbeiten, bis ich mit einem Herzinfarkt das dritte Mal aus dem Büro getragen werde. Und dann haben wir so schicke Bemerkungen wie Work-Life-Balance. Der Ausdruck hat, finde ich, einen kardinalen Fehler, aber können wir später noch mal drüber reden, wenn Sie das möchten.
Bin ich sehr gespannt, ja.
Ja.
Welche Bedeutung hat das Wertemanagement für unternehmerischen Erfolg?
Wie knallhart betriebswirtschaftlich wollen Sie es denn haben, ja? Es gibt eine Reihe von Unternehmen, jetzt haben wir uns geeinigt, wir wollen keinen Unternehmensnamen nennen, aber es war mal ein Drogeriehändler, der stark auf billig gesetzt hat, der seine Mitarbeiter nicht wertgeschätzt hat, den gibt es heute nicht mehr. Der war nicht teurer und nicht billiger als sein Konkurrent, trotzdem sind die Leute nicht mehr hingegangen. Ja, das bedeutet, Unternehmen wird, und das ist ja nicht der einzige, in der Automobilbranche, in der Finanzbranche, immer wieder die Skandale, das kostet Geld, die Unternehmen sind zum Teil insolvent. Es wird den Unternehmen immer klarer, dass wenn sie nicht die Werte integrieren, sie bald keine Chance mehr am Markt haben. Es gibt so einen Vordenker, den ich sehr schätze, Josef Wieland, der jetzt an der Zeppelin-Universität am Bodensee lehrt. Und der sagt, vor 50 Jahren war ein BWL-Studium vergleichsweise einfach. Sie mussten lernen, was ist erlaubt, und sie mussten die Gesetze des Marktes beherrschen. Fertig. Heute müssen Sie wissen, was ist erlaubt, Thema Compliance. Sie müssen wissen, wie der Markt funktioniert. Ich muss ein Produkt, eine Dienstleistung haben, die gut ist, dass die Leute da auch kommen, das nachfragen. Ich muss soziale Faktoren berücksichtigen und bin mit dem Flugzeug hierher gekommen und habe ganz verschämt meine CO2-Ausgleich bezahlt. Ich muss ökologische Aspekte betrachten. Das heißt, für eine Fluggesellschaft, die mir heute keine CO2-Ausgleichsgebühr ermöglicht, dann fliege ich ja gar nicht mehr. Also Werte werden, und ich finde das gut, in diesem Modell der Invisible Hand und der Marktwirtschaft immer wichtiger werden und ich glaube auch ein Profitfaktor werden.
Ja, und Dr. Nummer, werteorientierte Führung ist ja im Alltag gar nicht selbstverständlich. Und es gibt auch Mitarbeitende, die ihre Führungskraft kritisieren. Vielleicht hat man es früher eher im Stillen gemacht, vielleicht trägt man es heute mehr nach außen, direkt oder indirekt. Was können Unternehmen tun, auch um solche Situationen zu verbessern?
Ja, also dieses Wertemanagement beziehungsweise dann auch die Werteorientierung im Unternehmen ist ja sozusagen ein Versprechen des Unternehmens an die Belegschaft. Und umgekehrt ist es der Belegschaft, glaube ich, heutzutage sehr, sehr wichtig, die Werte verstehen zu dürfen. Jetzt gibt es aber ganz, ganz viele Unternehmen, die sich mit dem Thema Werte auseinandersetzen, die aber schon auch ein Stück weit nochmal hinterfragen sollten, wie tun wir das eigentlich? Denn wenn jetzt der Geschäftsführer gemeinsam mit 5 anderen hochdotierten Managern im Unternehmen in einer Runde zusammenkommen und dann die 6 wichtigsten Werte definieren, die dann vorne auf die Flagge geschrieben werden am Haupteingang und die Mitarbeiter jeden Tag da vorbeigehen und sich irgendwie so gar nicht mit diesen Werten zurechtfinden können, dann ist es mit Sicherheit eher kontraproduktiv. Wenn aber, und das wäre die Empfehlung, wenn man es als Unternehmen schafft, über ein echtes Interesse an den Bedürfnissen, die die Mitarbeiter auch haben, diese Bedürfnisse, diese Interessen abzuholen und auch zu fragen, welche Werte sind uns denn eigentlich in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens wichtig? Denn es gibt nicht die Unternehmenswerte. Es gibt ganz viele Menschen, die in Gruppen, in Teams zusammenarbeiten. Die haben unterschiedliche Führungskräfte. Die haben unterschiedliche Aufgaben. Und ich würde behaupten, dass ein Produktionsmitarbeiter, der hat ganz andere Bedürfnisse als ein Vertriebler oder ein Mensch, der im Marketing arbeitet. Naturgemäß sollte man also darauf achten, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse in den einzelnen Teams, in den einzelnen Bereichen der Organisation? Und diese dann gemeinsam zusammenfassen und sich dann die Frage stellen, welche Werte sind denn für uns in welchen Situationen besonders wichtig? Wie können wir als Unternehmen dazu beitragen, dass diese Werte auch weiter gelebt werden? Und das ist, glaube ich, der zweite wichtige Aspekt. Also wie komme ich auf meine Werte? Das ist zu überdenken. Und da gibt es ganz grandiose Möglichkeiten, wie man das tun kann. Der zweite Aspekt ist dann tatsächlich, wie sind wir in der Umsetzung? Also wenn wir jetzt diese Werte definiert haben und wenn uns klar geworden ist, welche Art von Werteorientierung kommt auch in das Thema Führung, dann geht es natürlich darum, auch stark zu sein in der Umsetzung und das tatsächlich so zu leben, dass die Belegschaft auch spürt, das ist uns tatsächlich wichtig. Und das ist im Alltag nicht so ganz einfach, denn das würde bedeuten, dass eine Führungskraft sich nicht mehr nur über, ich sag mal, starke Präsenz definiert oder Entscheidungsfähigkeit, sondern eben auch dadurch mal auf die Bremse zu drücken und zu schauen, wie kann ich ganzheitlich eigentlich bestimmte Probleme lösen und welche Mitarbeiter sind dazu besonders geeignet in der Situation, weil das ist eine Rollenthematik auch.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, erstmal werden die Werte gesammelt, dann werden sie auch von allen gelebt. Und das ist eben nicht ganz so einfach, auch im Alltag, Professor Bahnke. Wenn wir uns jetzt unsere heutige Welt anschauen, es ist alles sehr schnell erreichbar, schnelle Lieferungen, eine Produktion etc. Wie können denn diese Werte eben auch in einem stressigen Alltag gelebt werden?
Eigentlich mit der gleichen Methode wie im Sport. Sie trainieren das in einer Situation, in der Sie entspannt sind, in der Sie Zeit haben, das zu lernen, in der Sie Zeit haben, sich die Prinzipien anzugucken. Für mich ein sehr gutes Beispiel waren die beiden Klitschko-Brüder, die Weltmeister im Schwergewichtsboxen geworden sind. Nicht, glaube ich, natürlich konnten die hinlangen, das ist klar. Aber das war nicht, weil sie stärker waren oder schwerer als die anderen, sondern weil sie vorher sich überlegt haben, wie gehe ich in eine solche Situation hinein. Und Führungskräfte kommen in Stresssituationen. Wenn man dann anfängt, über Werte nachzudenken, wie man mit Mitarbeitern umgehen will, das ist hoffnungslos. Man muss das vorher gemacht haben, man muss sich vorher im Klaren darüber sein, wo wollen wir hin. Und ganz am Anfang meiner Vorlesung im Bereich Wirtschaftsethik habe ich festgestellt, Sie kriegen keine Kommunikation ohne Werte hin und Sie können keine Werte in die Führung integrieren, wenn Sie nicht kommunizieren können. Das heißt also, das eine ist mit dem anderen verknüpft. Ich muss als Führungskraft heute sehr viel Zeit darauf verwenden, mir zu überlegen, wenn ich sie wertschätzen will, wie kommuniziere ich denn dann mit ihnen? Machen Sie das mal, schreiben Sie das mal. Klar, das geht, kann man machen, dann wird es auch geschrieben. Aber die Begeisterung der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters wird sich in Grenzen halten. Es würde uns sehr helfen, wenn wir das noch in der nächsten Stunde geschrieben kriegen würden. Dann wird der Mitarbeiter sagen, es kommt auf mich an. Mein Wert, mein Beitrag zu diesem Unternehmen wird auch gesehen. Das heißt, ich glaube, dass gerade in Krisensituationen, wenn es eng ist, wenn es schwierig ist, man diese Werte parat haben muss, sie vorher eingeübt haben muss, die Kommunikation dazu trainiert haben muss, um dann ruhig, wie man es von einem Kapitän vielleicht erwartet in der Krisensituation, durch eine solche Krise zu gehen und auch aus Fehlern zu lernen. Und sie wahrzunehmen.
Ja, Sie haben da ein schönes Bild auch gezeichnet, gerade auch das Thema wie bei der Kreuzfahrt oder bei einem Pilot, also oder wie bei einem Sportler, dass das immer wieder trainiert werden muss. Nichtsdestotrotz gibt es doch sicherlich immer noch Unternehmen, die sagen, Corporate Social Responsibility, Wertemanagement, Wirtschaftsethik, das sind alles so diese Soft Skills und das ist ja nice to have, aber braucht man vielleicht nicht unbedingt, oder?
Ja, also das ist meine Lieblingsfrage sozusagen. Ja, also ich bin der Ethikbeauftragte unserer Hochschule und dann werden Sie eingeladen und immer kommt dann, entweder kurz vor dem Vortrag oder nach dem Vortrag, jemand sagt, aber wissen Sie, Herr Banke, es ist doch eigentlich alles ein Widerspruch, Geld oder Profit. Klar, kann man so sehen, kostet Geld, haben wir noch nie so gemacht, ein Argument, das ich mehr als hasse. Aber dann gucken Sie sich doch die Welt an. Die Negativbeispiele, wie ich versuche jetzt, Unternehmensnamen zu vermeiden. In der Finanzbranche, ein Top-Manager ist immer noch auf der Flucht. Wenn ich am Flughafen bin, sehe ich seinen Streckbrief da hängen aus der Finanzbranche. Es werden Autos manipuliert, damit sie Daten vorgaukeln, die es überhaupt nicht gegeben hat. Und was hat das hinterher gekostet? Genau dieser Abgasskandal oder wie immer man das nennen will, hat zweistellige Milliardenbeträge, die nicht mit einer Eins anfangen, gekostet. Das heißt, es wird umgekehrt ein Schuh draus. Und dann die positiven Beispiele. Ja, wir haben Unternehmen, ich will da keine Reklame machen, aber die Otto-Gruppe hat sich von Anfang oder seit Jahrzehnten drauf spezialisiert, zu sagen, wir wollen sauber arbeiten. Sie wissen, es werden Fehler passieren. Wenn Sie ein paar hundert Angestellte haben, einer macht einen Fehler, aber da müssen Sie einfach dran gehen, weil es muss ein Prozess sein. Das heißt, man kann mit einem gescheiten Wertemanagement schon Geld machen. Im Outdoor-Bereich gibt es einige Hersteller von Kleidung und der Textilmarkt ist extrem heikel. Das sind die ökologischen Fragen, Kinderarbeit, andere soziale Fragen, Sklavenarbeit, alles da drin. Man kann es anders machen und der Nachfrager honoriert es. Er bezahlt. Und er honoriert diese Wertschätzung sowohl der Arbeitskräfte, der Lieferkette, als auch natürlich dann das Produkt, das er selber dann tragen darf. Das heißt, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ich will es nicht zu scharf formulieren, aber es zeugt nicht von geistiger Durchschlagskraft, wenn man sagt, wir haben es noch nie gemacht und wir haben auch unser Geld verdient. Das sind für mich die Unternehmen, die morgen vermutlich den Gang zum Insolvenzrichter antreten können.
Dr. Nummer, Professor Banke hat uns vorhin auch gesagt, am Anfang sollte ein Unternehmen viel Zeit für die Werte auch, für die Werte und die Visionen nutzen. Und dann haben wir diese Werte und unternehmerisch ist es ja trotzdem so, das ist ganz komplex, da kommen noch die ganzen Prozesse dazu, die Kommunikation, die Führung, die Zusammenarbeit im Team. Also es ist wirklich total komplex für so ein Unternehmen. Wie können sich Unternehmen bestmöglich aufstellen, um jetzt zukunftsfähig zu sein?
Ja, in der Tat. Also es ist eine sehr komplexe Situation, in die sich Unternehmen jeden Tag begeben. Und ja, es ist am Anfang, wie Sie sagten, wichtig, sich mit Wertemanagement auseinanderzusetzen, aber nicht nur am Anfang. Es ist in meinen Augen ein sehr, sehr kontinuierlicher Auftrag, den man da übernimmt, wenn man mit Menschen in Gruppen zusammenarbeitet, immer wieder mit dem Thema Werte sich zu beschäftigen, mit dem Thema der Bedürfnisse und der Kompetenzen, die in den Teams vorhanden sind. Denn nur dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gelebt werden. Das heißt, man hat hier den Auftrag, nicht nur am Anfang eines Vorhabens sich über Werte auszutauschen und die zu definieren. Nein, vielmehr muss es ein kontinuierlicher Prozess sein. Und das hat Herr Banke ja auch gesagt, das muss dann auch in der gelebten Welt unterstützt werden. Das heißt, in der Führung muss es vorgelebt werden. Das sind ja große Multiplikatoren, diese Führungskräfte. Also nur wenn die Führungskraft das auch jeden Tag vorlebt, werde ich als Mitarbeiter dazu gebracht, auch drüber nachzudenken, ist das ein schönes Verhalten, ein Idealverhalten vielleicht, dem ich gerne nachstrebe? Und das tun dann auch Menschen sehr, sehr gerne, wenn sie denn die Sinnhaftigkeit dahinter erkennen dürfen. In dieser komplexen Welt, Sie haben es angesprochen, Führung ist ein Riesenthema. Und da gibt es ein, wie ich es immer nenne, ein leider nicht so schönes Hamsterrad. Das heißt, für mich ist es so, dass im Grunde genommen Führungskräfte ungefähr, sage ich mal, 70% der Zeit verbringen sollten jede Woche mit Führen und nur 30% mit operativen Aufgaben. In der Realität sehen wir aber immer wieder, dass wir schon froh sein können, wenn die Führungskräfte 5-10% ihrer Zeit haben, um wirklich führen, also begleiten zu können, Leitplanken zu setzen, die Ziele zu erläutern, dazu beizutragen, dass das Team in einem Prozess zusammenbleibt, dass jeder sich abgeholt fühlt. Also sozusagen eine typische Leitwolf-Rolle, die eine Führungskraft heutzutage ausleben muss. Und Achtung, ein Leitwolf rennt nicht einfach blind vorne weg und wartet, bis alle anderen kommen, sondern der schaut sich auch regelmäßig wieder um und schaut, sind denn alle noch da? Sind wir noch zusammen? Sind wir noch sicher in dem, was wir tun? Das sind also kontinuierliche Fragestellungen, die müssen gelebt werden. Das heißt, es ist ein ganz klares Plädoyer meinerseits, dass man sich als Unternehmen auch Gedanken macht über die Führungsstruktur, über die Struktur der Kommunikation in den Teams und vor allem über Zeitmanagement. Also Menschen, Führungskräften wieder Zeit zu geben, sinnhaft Prozesse zu begleiten und nicht einfach immer von einem Feuerlöschprojekt ins nächste zu springen. Denn das ist das, was dann Sinnhaftigkeit untergräbt und was viele Menschen im Alltag dann auch frustriert. Und es soll eigentlich darum gehen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, morgens zur Arbeit zu gehen, irgendwann nachmittags oder abends nach Hause. Und ja, nicht jeder Tag muss dann mit einem Lächeln beendet werden, aber es wäre schön, wenn der Großteil unserer Woche dann so endet, dass ich sagen kann, das war kein perfekter Arbeitstag, aber es war ein schöner Arbeitstag. Und dann geht man auch mit einer ganz anderen Stimmung am nächsten Tag nochmal zurück ins Büro oder ja, ans Band, wo auch immer man seine Leistung einbringt.
Ja, absolut. Also ich sage immer, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ich übernehme jetzt mal das Bild auch von Ihnen, der Leitwolf. Was würden Sie sagen, wie oft sollten diese Werte angeschaut werden?
Also ich denke, dass da wieder das Thema der Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung eine große Rolle spielt. Ich denke, da gibt es keine Standardregel, dass man sagt, jeden Freitag um 15 Uhr treffen wir uns und reden über Werte. Das wäre im Übrigen auch nicht besonders authentisch. Ich denke, dass es aber durchaus möglich ist und das spürt auch jeder Mensch für sich selbst. Warum stehe ich morgens auf? Warum sollte ich morgens aufstehen, mich mit kaltem Wasser überschütten, dann raus in den Regen gehen, um irgendwo arbeiten zu dürfen? Ja, das mache ich natürlich vor allem einerseits wegen monetären Gründen, das ist ganz klar. Wir wollen uns verwirklichen, dafür brauchen wir Geld und dafür gehen wir arbeiten. Noch schöner wird es dann, wenn man nicht nur wegen dem Geld arbeiten geht, sondern weil man sich verwirklichen kann, weil man durch seinen Beitrag zu einem größeren Ziel plötzlich zum Teil wird einer größeren Geschichte. Das macht mich als Individuum plötzlich noch wertvoller, als ich mich vielleicht selbst alleine wahrnehmen würde im geschlossenen Raum. Und das tun Menschen sehr gerne. Das heißt, wir sind soziale Wesen und dann geht es uns natürlich darum, dass die Werte wahrgenommen werden. Nicht nur die Werte, sondern die Art und Weise, wie wir halt miteinander kommunizieren. Werden wir gewertschätzt? Und auch das basiert ja wieder auf Werten. Das heißt, ich würde empfehlen, dass man diese Themen in regelmäßigen Runden auch in einem Team diskutiert und austauscht. Und vor allen Dingen, dass man eine Situation oder mehrere Situationen schafft, die den Leuten einfach zeigen, ich darf sagen, was ich denke. Also wir sind hier in einem authentischen Austausch. Ich werde gewertschätzt, auch für meine individuellen Fehler. Also ich darf auch Fehler machen und darf auch den Fehler berichten, ohne dafür primär bestraft zu werden, sondern einfach, um den anderen die Info zu geben, ich habe den Fehler gemacht, ihr braucht den nicht mehr zu machen. Ja. Und das ist, wenn das in einem Team vorherrscht, dann hat man automatisch eine werteorientierte Vorgehensweise und muss da nicht den Freitagstermin um 15 Uhr immer blockieren.
Ja, also auch die Fehlerkultur, dann der Wissenstransfer dazu, all das trägt auch zu den Werten mit bei.
Der Wissenstransfer, auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Deshalb will ich tatsächlich nochmal unterstreichen, diese Zeit, die eine Führungskraft als Multiplikator im Unternehmen braucht, um Menschen zusammenzuführen, um Ziele vorzugeben. Und zwar Ziele, die klar und deutlich von einer Strategie abgeleitet werden. Also diesen Bogen zu schließen von, wer sind wir eigentlich? Wie identifizieren wir uns? Sind wir Erbsendosenhersteller oder sind wir Medizinproduktehersteller? Das hat ganz, ganz unterschiedliche Werte, die das mit sich bringt. Darüber dann Strategien zu etablieren und über die Strategien dann zu Zielen zu kommen, beziehungsweise zu Initiativen, die dann wiederum auf die Strategien einzahlen, das sind ganz, ganz wichtige Aspekte. Und nein, nicht alle Details sind für jeden Mitarbeiter in der Organisation jeden Tag relevant. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin die Chance hat, zu verstehen, warum man das tut, was man da tut im Unternehmen. Es macht halt deutlich mehr Spaß, wenn mir jemand eine Spitzhacke in die Hand gibt und sagt, klopfe den Stein, dann kann ich das tun. Aber wenn ich verstehe, dass der Stein die Basis eines Amphitheaters ist, das noch in Zukunft da stehen wird, dann verbinde ich was anderes mit dieser Arbeit, was Positives.
Dankeschön.
Danke.